Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Willkommen zusammen, der Politik-Podcast, Folge 269. Der Politik-Podcast, das ist das Redaktionsgespräch von Korrespondentinnen und Korrespondenten aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks. Wir reden ja jede Woche so ein- bis zweimal über aktuelle politische Themen. Das ist so eine Art Werkstattgespräch, wie man es, sagen wir, in der Mittagspause führen würde. Und entsprechend, anders als in den normalen Radioprogrammen, duzen wir uns hier natürlich auch. Ich bin Jürgen König im Hauptstadtstudio. Mit mir ist Claudia van Laak. Sie leitet bei uns die Berlin-Berichterstattung. Hallo Claudia,
sei gegrüßt. Und ich interessiere mich sehr für das Thema Bildung.
Das weiß ich. Deswegen haben wir dich ja unter anderem auch hierher hinzugebeten. Und wir sind insgesamt zu dritt aus Köln. Uns zugeschaltet ist Thekla Jahn. Wer häufig oder eigentlich am besten täglich im Deutschlandfunk Campus und Karriere hört, die Sendung zu Bildungsthemen, die oder der kennt Thekla Jahn. Sie gehört zum Redakteurs- und Moderationsteam der Sendung. Hallo Thekla, sei du auch gegrüßt.
Ja, hallo an euch im Hauptstadtstudio. Ich sitze hier in Köln im Funkhaus und bringe mich von hier aus ein. Du hast es schon gesagt, Schulpolitik, Bildungspolitik, das ist unser Thema bei Campus und Karriere. Und ja, mal schauen, wie wir heute das Thema angehen.
Wir haben uns heute die Schule als Thema ausgeguckt. Warum? Vor allem, weil wir in unserem Postfach politikpodcast@deutschlandfunk.de, da wurden wir zuletzt immer wieder nach Schulthemen gefragt. Und also haben wir gesagt, das machen wir jetzt einfach mal. Claudia, Einstiegsfrage. An was erinnerst du dich, sagen wir mal, zuallererst oder überhaupt am Wesentlichen, wenn du an deine Schulzeit denkst?
Ich erinnere mich an einen super tollen Lehrer, den ich in Deutsch hatte und der mich sehr beeinflusst hat, was mein späteres Leben angeht. Und einen ganz furchtbaren Mathelehrer tatsächlich. Du glaubst es nicht, ich hatte Mathe-Leistungskurs, Jürgen. Oh, und wenn ich diesen Lehrer nicht gehabt hätte, hätte ich vielleicht sogar Mathe studiert. Aber er hat mich so fertig gemacht, dass ich dann Journalistin geworden bin.
Aha, und Thekla, wie ist was bei dir?
Ich erinnere mich an meine Grundschullehrerin. Ich bin in Hamburg aufgewachsen und zu der Zeit, ich bin Babyboomerin, gab es ganz wenig Lehrerinnen und Lehrer. Und meine Lehrerin war eigentlich ursprünglich Opernsängerin. Aha. Und sie kam sozusagen ja als Seiteneinsteigerin ins Lehramt. Und sie hat uns derartig motiviert. Wir waren eine ganz laute, wilde Klasse, indem sie uns immer versprach, mit ihrer wunderbaren Stimme entweder etwas vorzulesen, wenn wir brav sind, oder uns etwas vorzusingen. Und so hat sie eine schöne Gemeinschaft bei uns hergestellt, aber sie hat auch noch was Zweites gemacht, was möglicherweise daran liegt, dass sie nicht auf Lehramt direkt studiert hatte. Sie hat immer versucht, Probleme, die auftauchen, das Hänseln von Kindern untereinander, das ja auch mal treten oder so, zu thematisieren. Alle miteinander, sodass man ganz früh schon ja, sozial unterwegs war.
Irgendwie finde ich das ja bezeichnend, dass alle diese Erzählungen immer mit Lehrerpersönlichkeiten zu tun haben oder auch Lehrerinnenpersönlichkeiten. Bei mir ist es ganz genauso, um die Geschichte auch noch zu erzählen. Ich war mathematisch völlig unbegabt und bin zum Beispiel an der schönen Aufgabe R minus ein Viertel R vollkommen gescheitert. Über Tage habe ich nicht gewusst, auf diese Frage etwas zu antworten, bis ein Lehrer, Herr Böttcher, unvergessen, mich an die Hand nahm, wie ein Großvater das mit seinem Enkel tut und sagte, Jürgen, jetzt stell dir mal eine Torte vor und die nennen wir R, weil Onkel Robert sie dir geschenkt hat. Und davon isst du ein Viertel auf, was bleibt denn dann übrig, mein Süßer? Und also war die Sache klar und die ganze Klasse lachte und ich hatte eine theoretische Rechnung begriffen. Dieses nur, aber ich finde es schon bezeichnend, dass Lehrerpersönlichkeiten einfach wirklich lebensprägend für, ja, eben für das eigene Leben sind, auch für die von anderen. Und damit sind wir eigentlich schon beim Thema. Wir kommen ja auch noch auf Lehrermangel zum Beispiel und Lehrerausbildung und solche Sachen. Ich habe vorhin von Hörerpost gesprochen und das bezog sich vor allen Dingen auf eine lange Mail von Angie Meyer. Sie ist Lehrerin und sie stellt in ihrer Mail im Kern zwei Fragen. Die eine gilt der FDP und der Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, auch von der FDP. Und Angie Meyer fragt, was macht sie im Bildungsministerium und warum versucht die FDP nicht mit frischen Ideen und medialer Aufmerksamkeit, sich mit dem Thema Bildung ins Gespräch zu bringen? Das ist der eine Teil. Und der andere geht so, also Zitat aus dieser Mail, warum wird das Thema Bildung politisch so wenig radikal angetastet, obwohl die Schulen doch nach meiner Ansicht in einem problematischen Zustand sind? Was das Letztere angeht, glaube ich, sind wir auch der Meinung von Angie Meyer. Fangen wir mal mit dieser letzten Frage an. Stimmt das? Werden die Schulen so wenig radikal angetastet?
Naja, erstmal muss man vielleicht sagen, was ist mit radikal gemeint? wenn damit
gemeint ist. Ich glaube, dass sie in Talkshows mal thematisiert werden, wie meinetwegen der Pflegenotstand oder so etwas. Und da immer wieder also die Dinge auf den Punkt gebracht werden. Ich glaube, so würde Angie Meyer das jetzt.
Wenn es so gemeint ist, dann würde ich auch das unterstreichen. Bildung spielt extrem wenig eine Rolle in der öffentlichen Wahrnehmung. Und woran liegt das? Also meine Meinung ist, dass es einfach ein extrem komplexes Thema ist in Deutschland und sehr wenige durchblicken. Wir haben ja ein besonderes System. Der Bund hat Zuständigkeiten, die Bundesländer haben Zuständigkeiten, die sind ganz unterschiedlich gelagert. Dann kommen noch die Kommunen ins Spiel als Schulträger und so weiter. Also es ist extrem kompliziert und ich glaube, da schalten viele einfach ab.
Wobei in Berlin, muss ich sagen, war doch die Schule einfach der Mega-Aufreger schlechthin. Oder ist es nach wie vor, Claudia? Oder?
Ist es nach wie vor, aber vielleicht von mir nochmal zur Ergänzung. Du hattest gesagt Pflegenotstand, ja. Weil beim Pflegenotstand sehen wir sofort, was das für Konsequenzen hat. Beim Bildungsnotstand sehen wir es erst ja vielleicht 10 Jahre später oder 20 Jahre später, wenn die Kinder nämlich erwachsen sind und dann plötzlich alle feststellen, was ist denn da schiefgelaufen in der Schule? Das hat so eine Verzögerung, ist da drin. Mhm. Aber du hast natürlich recht, in Berlin ist das immer ein Thema, die Schule. Und es gibt großes Engagement der Elternschaft und auch der Schülerinnen und Schüler. Ja, das ist richtig.
Ich kann mich noch an grausliche Elternabende erinnern, als unsere Kinder noch klein waren. Und da muss man sagen, war die Erregung immer sehr, sehr groß. Also insofern, es gibt diese Erregung schon, aber trotzdem finde ich auch, dass Thekla recht hat. Also es ist schon nicht in dem Maße, zumindest in den überregionalen Medien präsent, wie es vielleicht.
Aber bei uns doch auch, um das mal als Beispiel zu nennen, wenn ich sage, wir haben hier Redaktionskonferenzen, Landesstudio und Hauptstadtstudio. Was sind da die wichtigen Themen? Wirtschaft, Verteidigung, Sicherheit, Energie. Reden wir mal über die wichtigen Bildungsthemen? Nein.
Aber immer nur dann, wenn es eine Studie gibt, die dramatische Zahlen aufzeigt. Wir hatten jetzt den IQB, also den Bildungstrend, da zeigte sich, dass es dramatische Auswirkungen hatte, was während der Corona-Zeit passiert ist, die Schulschließung mit all dem, was folgt. Aber nicht nur Corona hat dazu geführt, dass die Schülerleistungen extrem schlecht geworden sind. Dann gibt es einen Aufschrei, alle hören mal ganz kurz hin. Dann wird es auch berichtet, dann gibt es auch einen Kommentar, eine Anfrage wird dann kommentiert.
Ja, das stimmt.
Aber ansonsten, in der Tat, wir hätten eigentlich viel darüber zu berichten, aber ist das gar nicht so nachgefragt, auch bei uns im Haus nicht.
Ja, das ist so. Was machen wir jetzt? Ich meine, es gibt immerhin im Deutschlandfunk diese Sendung Campus und Karriere täglich, immer 30, 35 Minuten mit nur solchen Themen. Also insofern, aber trotzdem, es könnte mehr werden, das stimmt. Dann kommen wir mal einmal noch zu der ersten Frage von Angie Meyer. Was macht Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger mit ihrem Amt? Thekla, du hast es schon gesagt, Bildung ist Ländersache. Insofern hat der Bund bei den Schulen eigentlich gar nichts zu suchen, außer im Bereich zum Beispiel außerschulischer Förderung, Berufsbegleitung, berufsbildende Maßnahmen und solche Sachen. Aber der Schulunterricht selber, auch für die Lehrer, für die Schulgebäude, auch ein wichtiger Punkt, sind jeweils ja die Länder zuständig. Deswegen gibt es 16 verschiedene Schulordnungen. Ich kann mich erinnern, als ich anfing als Kulturkorrespondent, habe ich mir vorgenommen, alle 16 Schulordnungen zu lesen. Ich bin natürlich, ich weiß nicht, zwischen der 8. und 9. fürchterlich.
Aber du hast 8 geschafft?
Nein, zwischen der 8. und 9. bin ich fürchterlich gescheitert. Thekla, ich frage dich jetzt mal, mit Campus hast du täglich mit allen Schulsystemen dieser Republik zu tun. Hast du den Überblick? Hand aufs Herz.
Nein, das geht überhaupt nicht. Also ich versuche es natürlich, aber es ist so, dass man ja, also die Länder sind für die Schulformen zuständig und da gibt es ja ganz unterschiedliche Schulformen. Ich nehme jetzt mal einfach gegensätzliche Länder. Zum einen gibt es Länder wie Brandenburg, da gibt es nach der Grundschule eine Oberschule, eine Gesamtschule und ein Gymnasium, ja, 3 mögliche weiterführende Schulen. In Sachsen gibt es nur die Oberschule und das Gymnasium. Dagegen gibt es in Baden-Württemberg als weiterführende Schule nach der Grundschule eine Hauptschule, eine Werkrealschule, eine Realschule, eine Gemeinschaftsschule mit Option zur gymnasialen Oberstufe und ein Gymnasium. Also es ist extrem viel und da muss man natürlich immer noch mal schauen, was genau steckt hinter dieser Schulform. Und wenn man da dann durch ist, dann müsste man sich auch noch mal genau angucken, welche pädagogischen und didaktischen Konzepte in den Bundesländern entwickelt werden. Und das für die unterschiedlichen Fächer. Und da kann man das aus dem Kopf gar nicht alles immer wissen. Man muss einfach nur wissen, wo man es danach schlägt.
Ja, wobei, du klingst natürlich schon so, als ob du sehr wohl den Durchblick hast. Ist das gut? Dass es das so in Deutschland gibt? Nein.
Das ist ganz schrecklich, weil ich
du hast eben schon immer so missbilligend geguckt.
Ja, weil das bedeutet natürlich A, ganz praktisch, wenn eine Familie mit Kindern umzieht, kann ich nicht einfach mal das Kind in die Werkrealschule schicken, wenn es sie nur in, wo war das, Baden-Württemberg gibt. Das macht schon mal den Umzug schwer. Wenn wir hier von einer mobilen Gesellschaft reden, ist das wirklich ein großer Nachteil. Und andererseits, mein Eindruck ist, die Länder verstecken sich auch so ein bisschen dahinter und pochen immer auf den Tisch und sagen, föderales System und ganz wichtig. Aber sie verhindern natürlich dadurch auch eine Vergleichbarkeit. Ja, wir haben zwar inzwischen sowas wie vergleichbare Studien, was auch die Leistung angeht der Schülerinnen und Schüler, aber da haben sich ja die Länder lange gegen gewehrt. Und dadurch, dass es diese verschiedenen Schulformen auch gibt, verhindern sie dadurch auch sowas wie bundesweite Standards.
Ja, das ist so ein wichtiger Aspekt, den sehe ich genauso wie du, Claudia. Andererseits will ich einfach mal eine Lanze brechen für das föderale System, jedenfalls ein bisschen. Die Idee dahinter ist ja eigentlich, dass die Bundesländer eine Hoheit haben und selber ausprobieren können, was besonders gut funktioniert. Das ist ja eigentlich eine ganz gute Geschichte. Wir hätten dann 16 unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn das dann richtig evaluiert würde und man sich dann je nachdem entscheiden würde, auch in anderen Bundesländern ein Konzept zu übernehmen, aus einem benachbarten Bundesland oder aus dem Norden oder Süden, dann wäre das ja im Prinzip gut. Das wäre ja ein Vorteil, weil man viel ausprobieren kann und dann sich das Beste für alle heraussucht. Das passiert aber in der Weise
bei
nicht.
Aber bei 16, entschuldige Thekla, bei 16 verschiedenen Systemen, selbst den besten Willen aller Beteiligten vorausgesetzt, kann das nicht funktionieren.
Und was mir immer noch einfällt dazu, ich recherchiere ja auch oft zu Bildungsthemen und ich versuche bestimmte Sachen dann auch abzufragen und tatsächlich auch alle 16 Pressestellen der jeweiligen Bildungsministerien.
Das sind lustige Vormittage.
Das ist sehr interessant. Sehr interessant ist, wer da schnell antwortet, wer gar nicht antwortet. Und im Zweifel ist dann auch das wieder nicht vergleichbar. Ja.
Thekla, du hattest eben noch groß Luft geholt. Du warst noch nicht fertig mit deinem Gedanken, glaube ich.
Ja, also ich sehe sicherlich den Nachteil, dass es 16 sind, ja. Aber Konkurrenz belebt ja auch das Geschäft, sagt man immer so schön. Ich glaube, dass das auch in der Bildung funktionieren kann. Also ich will mal so ein Beispiel nennen. In Hessen zum Beispiel gibt es jetzt ein neues Schulfach, das an Pilotschulen ausprobiert wird. Das heißt Digitale Welt. Und da sollen Kinder lernen zu programmieren, zu reflektieren über die digitale Welt, über ihre Daten, über das, was man macht, analog, was digital. Ich finde das eine ganz prima Idee. Und wenn man das dann evaluieren würde und sagt, das klappt gut, wäre das ja ein Konzept, das man übernehmen könnte in anderen Bundesländern. Also insofern finde ich verschiedene Ansätze, verschiedene Ideen, die ausprobiert werden, gut.
Ja gut, ich muss trotzdem nochmal, ich weiß, die Kultusministerkonferenz niederzureden ist irgendwie auch ein Volkssport geworden. Und zwar seit ich denken kann, geht das schon so. Und ich möchte eigentlich, sonst ist man ja immer versucht, was dagegen zu sagen, aber hier muss ich auch nochmal selber in die Kerbe hauen. Ich habe heute Morgen nochmal nachgelesen, dass die KMK eigentlich dazu da ist, um unterschiedliche Entwicklungen in diesen 16 Systemen zu vereinheitlichen. Schönstes Beispiel sind immer die Ferien, diese Ferienregelung. Und da muss man schon sagen, klappt's nicht, weil Bayern und Baden-Württemberg kontinuierlich als Letzte die großen Sommerferien machen, gegen den Protest aller anderen, aber das ist denen wurscht, das machen die halt trotzdem so. Und ansonsten gibt es Unterschiede. Ich habe heute noch extra nochmal nachgegangen bei den Lehrplänen, bei den Abschlussprüfungen im Gymnasium, also Zentralabitur, bei der Anzahl von Schuljahren, dem Fächerangebot, den Schultypen und beim Übergang von der Grundschule an eine weiterführende Schule. Da gibt es überall unterschiedliche Geschichten. Da muss man doch sagen, die KMK wird ihrer Zentralaufgabe, nämlich für eine Vereinheitlichung, Vergleichbarkeit, was du, Claudia, sagtest, dieser Aufgabe kommt doch die KMK in gar nichts nach. Ja, wenn man sie abschafft, nur um das mal ketzerisch in die Runde zu werfen, die KMK, meine These, abschaffen der KMK, es würde sich nicht viel ändern.
Ja, schwierig dazu was zu sagen. Ich glaube, es hat sich etwas verselbstständigt. Ich glaube, die Idee, die dahinter steckte, war eine ganz gute. Aber es hat sich natürlich einiges verselbstständigt. Und wenn die Bundesländer auf ihre Macht pochen und hinterher gar nicht mehr das Sinnige in den Vordergrund stellen, dann hat sich natürlich so ein System überholt. Und dann muss man sagen, nee, da brauchen wir mehr Einheitlichkeit, mehr Vereinheitlichung. Und das, glaube ich, hat die KMK inzwischen auch verstanden. Weil der Unmut der Bürger, der Eltern, ist ja in den letzten Jahrzehnten gewachsen.
Ja.
Und zu Recht.
Ja, und man muss ja auch sagen, die wichtigsten Probleme hat ja auch die KMK nicht gelöst. Ja. Wenn wir auf das Thema Lehrermangel kommen, Lehrerinnenmangel. Ich meine, das war absehbar. Das ist wirklich ein Mangel mit Ansage.
Trotzdem. Naja, die Kinder stehen ja nicht mit 6 Jahren plötzlich unerwartet vor der Grundschultür.
Ja,
also man kann das berechnen, mindestens 6 Jahre bis zur Grundschule und doch deutlich länger für die weiterführenden Schulen.
Woran liegt das? Also, dass man diesen Mangel nicht gesehen hat, ist das auch wieder, gibt es ja jetzt auch wieder 16 verschiedene Zuständigkeiten. Ist das in manchen Bundesländern zum Beispiel anders, also besser?
Also ich glaube, es gibt Bundesländer, die das besser machen, aber tendenziell haben wir ja da auch diese Verquickung mit dem Hochschulsystem, wo es dann auch wieder heißt, okay, das ist ja auch Ländersache. Je nachdem, wie viele Studentinnen und Studenten da rauskommen aus den Hochschulen. Aber wir haben, wie gesagt, in dem Bereich die Hoheit der Länder, aber andererseits haben wir ja eine Mobilität innerhalb des Landes. Ja? Das heißt, die Lehrerinnen und Lehrer gehen dahin, wo sie am besten arbeiten können. Also von daher ist das doch wirklich ein Konzept von gestern.
Ja.
Und die KMK hat ja definitiv versagt. Unlängst hat bei uns in der Sendung jemand vom Niedersächsischen Philologenverband gesagt, die KMK hat einfach verschlafen, wie viele Lehrer wir brauchen in Deutschland. Und das ist natürlich ein ganz zentrales, riesiges Problem. Und die KMK versucht es ja auch immer so ein bisschen zu verschleiern, wie hoch die Zahlen tatsächlich sind. Also der letzte Bericht spricht von ungefähr 30.000 fehlenden Lehrkräften bis 2029/30. Aber der Verband Bildung und Erziehung, der sagt, es sind über 120.000. Also es ist ja ein riesiger Unterschied.
Wie kann das sein? Wer zählt dann nach welchen Kriterien wie?
Genau, da hat man verschiedene Kriterien. Jedes Land macht da wieder was Eigenes. Dann haben wir ja inzwischen verschiedene Kategorien von Lehrerinnen und Lehrern. Ja, ich kann das mal für Berlin sagen. Wir haben ja die Angestellten, wir haben inzwischen jetzt wieder die Beamten, jetzt ganz neu. Wir haben dann 2 verschiedene, in Anführungsstrichen, Sorten von Quereinsteigern. Ja, also wir haben die Quereinsteiger und wir haben die Seiteneinsteiger. Versteht das jemand, was der Unterschied ist? Nein.
Ich zum Beispiel nicht.
Ja.
Was ist der feine
also,
Unterschied?
Quereinsteiger sind diejenigen, die zwar 2 Fächer studiert haben, aber keine pädagogische Ausbildung haben. So, und Seiteneinsteiger, die haben eben nur ein Fach und keine pädagogische Ausbildung. Ja? Also wenn ich die natürlich alle mit reinrechne und dann möglichst vielleicht auch noch die Sozialpädagogen, dann kann ich natürlich behaupten, ich habe keinen Lehrermangel.
Ja, das ist schon so. Welche Erfahrung hat Berlin mit diesen Seiten-Quer-Nebeneinsteigern gemacht?
Also wir haben ja gerade das Lob von Thekla gehört, von ihrer Grundschullehrerin, der Seiteneinsteigerin. Ja, es gab sehr lange sehr große Hindernisse und Hürden für diese Seiteneinsteiger, weil es hieß, ja, die sind eben nicht ordentlich ausgebildet. Es gibt sehr viele darunter, die sehr motiviert sind und sehr gut arbeiten in der Klasse. Das Problem ist, sie müssen wahnsinnig viel leisten. Sie haben wahnsinnig hohes Stundenkontingent und müssen parallel noch dieses Referendariat, diese pädagogische Ausbildung machen. Und in Berlin hat man gesehen, da hängt es dann auch wieder von den Schulen ab, weil zum Beispiel Brennpunktschulen, ganz großes Problem, haben zum Teil über die Hälfte der neuen Lehrerinnen und Lehrer sind entweder Quereinsteiger oder sogar Seiteneinsteiger.
Wie viel Prozent?
Die Hälfte.
Die Hälfte.
Mhm. Ja. Da kann man sich vorstellen, das kann einfach nicht mehr funktionieren.
Ja.
Ich will ganz kurz eine Sache noch ergänzen. Die Begriffe Quer- und Seiteneinsteiger, nur jetzt um denjenigen, der zuhört, aus einem anderen Bundesland als Berlin kommt, die werden auch noch unterschiedlich definiert.
Genau.
Also in manchen Bundesländern ist mit dem Seiteneinsteiger gemeint jemand, der aus einem anderen Berufsfeld kommt und kein Referendariat macht.
Entschuldigung, ich muss lachen. Ich lache natürlich nicht, Thekla, über dich, sondern weil das, was du erzählst, so grotesk ist.
Ja, so
das
ist es auch.
Es ist so. Ein heiliger Blödsinn. Ja. Das versteht niemand. Und selbst die Gutwilligsten können das nicht mehr nachvollziehen.
Ja,
Entschuldigung, bitte mach weiter.
Und was wirklich das Dramatische daran ist, ist, dass wir, egal in welcher Weise, nicht genug Lehrkräfte haben. Und der Mangel eben jedes Jahr größer wird. Die KMK hat das im Übrigen jetzt verstanden. Und sie macht etwas, sie gibt nämlich an die Ständige Wissenschaftskommission. Das ist ein Expertengremium, die Aufgabe, sich zu überlegen, welche Gegenmaßnahmen man gegen den Lehrkräftemangel unternehmen könnte.
Also jetzt wird ein Fachpersonalsgremium beauftragt, genau, sich zu überlegen, was man gegen den Mangel machen kann.
Genau,
ich sage das im Hintergrund natürlich die Frage, dass man seit Jahren schon mal hätte so und so weiter.
Ja, und ganz ironisch sage ich, ja genau, das wird jetzt passieren. Und im nächsten Jahr gibt es dann von der KMK schon angekündigt ein Jahr, das hat einen Schwerpunkt und nennt sich Schwerpunkt Aktionsjahr Lehrkräftegewinnung.
Wir machen eine andachtsvolle Pause.
Und kommen auf
dieses Ereignis
Frage,
angemessen
oder?
Zu würdigen. Ja. Na, ich wollte noch einen Satz noch zu dem Artikel, hatte schon diese eine Studie eben kurz angesprochen von IQB.
Institut für Qualität im Bildungswesen.
Qualitätsentwicklung.
Oh, Entschuldigung.
Frau Kollegin, wenn ich sehe. Ich habe es mir extra aufgeschrieben, ich wusste es natürlich auch nicht. Nur, dass wir nichts Falsches sagen. Also Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen. Und die haben jetzt festgestellt, dass 20% der Viertklässler, also der Absolventen der Grundschule, nicht richtig lesen können, ein Drittel nicht richtig schreiben kann. Da muss man doch einfach sagen, wir lachen ja, und ich möchte nochmal sagen, wirklich, weil es so grotesk und auch so furchtbar ist. Das ist ja nichts, nur alles andere als amüsant. Man muss doch sagen, die Grundschule hat einfach die Fähigkeit verloren, Kernkompetenzen zu vermitteln, oder nicht? Angesichts solcher Zahlen.
Und es ist ja noch viel schlimmer, Jürgen. Es gibt ja einen wichtigen Punkt in Deutschland, dass nämlich der Bildungserfolg in Deutschland sehr viel stärker als in anderen Ländern von der Herkunft abhängig ist. Und das hat diese Studie auch ergeben, dass das immer, immer weiter auseinanderklafft. Ja, also Einwandererkinder der ersten Generation. Schlechtes Abschneiden, extrem schlecht. Und die haben auch sofort gesagt, das hängt ja mit Corona zusammen, aber nicht nur. Das ist eine Entwicklung, die sich im Grunde seit 10 Jahren jetzt abzeichnet.
Und da habe ich gerade gelesen, diese SWK, dieses Gremium, das die Kultusministerkonferenz berät, hat gerade doch kritisch angefragt, warum es immer noch einzelne Bundesländer gibt, in denen keine Sprachstandserhebung vor der Einschulung durchgeführt wird. Also dass man nicht guckt, können die Kinder gut sprechen, wie weit sind sie im Deutsch, mit den Deutschkenntnissen. Und das ginge nicht. Also will sagen, ich habe noch im Kopf, Thekla, was du sagtest, dass die Kultusminister da ihrer Verantwortung nicht gerecht werden, nämlich einfach Qualitätssicherung zu betreiben, das auch zu kontrollieren.
Du hattest eben gesagt, Jürgen, kommt die Grundschule überhaupt ihrer Aufgabe nach? Ich glaube, das ist ein kleines bisschen zu allgemein formuliert, die Grundschule. Weil es gibt in Deutschland ja extrem viele unterschiedliche Grundschulen. Und da ist der Unterschied riesig. Also nicht jede Grundschule ist gleich. Deswegen würde ich das, was Claudia gerade gesagt hat, dass der Bildungserfolg mit der Herkunft zusammenhängt, ausweiten und sagen, was für eine Herkunft. Also erst einmal, aus welcher Region komme ich, aus welchem Bundesland komme ich, dann in welcher Schule in einem bestimmten Bundesland, weil eine Schule in Hamburg kann sehr gut sein, sie kann aber auch sehr, sehr schlecht sein. Dann hängt es davon ab, was ist das für eine Schule? Ist da das Lehrerengagement sehr groß? Also ist das die Herkunft, dann wird sie meinen Bildungserfolg maximal beeinflussen. Und natürlich ist das Elternhaus auch ein wichtiger Grund.
Ja. Ich möchte nochmal zurückgehen auf diese Mail von der Angie Meyer, die ja auch gefragt hatte, was macht die Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger, FDP, was tut sie dafür? Und es gibt im Grunde zwei Großprogramme des Bundes, die für die Länder aufgesetzt wurden. Das ist das sogenannte Corona-Aufholprogramm, zur Hälfte vom Bundesfamilienministerium, zur anderen Hälfte vom Bundesbildungsministerium. Oder noch den Digitalpakt Schule, nur um ihn jetzt wenigstens einmal schon zu erwähnen. Da können wir gleich vielleicht noch mal kurz auch drüber sprechen. Aber erstmal dieses Corona-Aufholprogramm. Da wurden 2 Milliarden Euro bereitgestellt, um Lernlücken, die auch durch Corona-bedingte Schulschließungen entstanden sind, zu schließen. Weiß jemand, ob dieses Geld bei den Ländern angekommen ist und wofür es da verwendet wird? Weiß man das?
Ja, aber Thekla, du.
Claudia, du kannst gern zuerst dann ergänzen.
Und ich kann immer für Berlin sprechen. Da ist der Punkt, dass das Corona-Aufholprogramm, ja, das Geld ist angekommen, aber es fließt nicht so ab, wie es abfließen könnte. Das haben wir ja auch beim Digitalpakt ganz genauso. Und wir haben denselben Punkt beim Digitalpakt. Die Umsetzung ist bürokratisch und kompliziert. Es gibt dafür eine Datenbank, wo Angebote eingespeist werden. Und die Schulen können auf diese Angebote zugreifen, wenn es denn Angebote gibt. Es gibt nämlich sehr wenige. Und sie müssen dann mit diesen Vereinen, Anbietern Verträge schließen. Also da hört man aus den Schulleitungen von den Schulen, wir mussten da pro Verein einen Vertrag schließen. Am Ende hatten wir 15 Verträge. Also das Geld aus diesem Aufholprogramm geht nicht direkt an die Schulen, sondern wird verteilt über freie Träger. Die muss man finden, dann müssen es die
über
richtigen
sein. Über die Senatsverwaltung
sein.
In diesem Fall. Also
genau.
Übers, ja.
Und der Umsetzungsprozess ist kompliziert und bürokratisch.
Ja. Das ist in Berlin so. Und wir sind ja nun im föderalen System, da ist das ganz unterschiedlich. Es gibt Bundesländer, die geben pauschal fachbezogene Budgeterhöhungen an die Schulen weiter aus diesem Topf. Ja, das ist das eine. Die anderen haben eigene Programme aufgelegt. Zum Beispiel Rückenwind, so heißt ein Programm, das Aufholprogramm in Baden-Württemberg, oder in Hessen heißt es Löwenstark. Da gibt es ganz unterschiedliche. Und da passiert dann wieder ganz Unterschiedliches, und wie viel dann im Einzelnen ausgegeben wird, das kann man gar nicht so ganz genau sagen. Eins kann man aber sagen, dass es bei den Kindern, die es eigentlich brauchen, nicht besonders gut ankommt.
Genau, weil es eine Gießkannenförderung ist.
Warum kann man das so klar sagen?
Weil die Teilnahme unter anderem an diesen Aufholprogrammen freiwillig ist. Mhm. Und das heißt natürlich, wenn ein Kind, sagen wir einfach mal Herkunft, schlimmster Fall, sozial schwierige Verhältnisse, die Eltern interessieren sich kein bisschen für den Bildungserfolg des Kindes. In der Region ist auch kein Lehrer, der irgendwie wie unsere Lehrer, an die wir uns erinnern, Motivation hat, diesem Kind zu helfen. Dann kann es passieren, dass das Kind sich sagt, ach, nö, warum soll ich denn da jetzt hingehen? Hole ich mir jetzt nochmal sozusagen eine Ohrfeige ab.
Und das kann es auch sagen, ohne dass das Konsequenzen hätte.
Das ist so, leider. Mhm. Und was ein zweites Problem ist, also das eine liegt oft im Feld der Kinder selber, von denen man ja gar nicht erwarten kann, dass die im Alter von, weiß ich nicht, 10, 12, 14 für sich selbst und ihr Leben sehen, wie wichtig Bildung ist. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich auch, dass die Aufholprogramme, da müsste man ja eigentlich zunächst einmal mal überlegen, welche Kinder haben welche Rückstände, Lernrückstände, also in Mathe, und wo genau da in Mathe oder im Lesen oder wie auch immer. Das heißt, die Klassenlehrer müssten eigentlich mit demjenigen, der dann die Kinder betreut, mit ihnen nacharbeitet, besprechen, was denn genau aufgeholt werden muss. Und das passiert aber auch ganz oft nicht.
Womit wir wieder beim Lehrermangel wären. Lass uns vielleicht nochmal nicht zum Schluss, aber jedenfalls, das Thema ist wichtig, Digitalpakt Schule. Claudia hat das schon angesprochen. Hier waren es zunächst 5 Milliarden Euro vom Bund, schon 2018 aufgelegt. Das dauerte dann ein bisschen, wegen Corona kamen nochmal 1,5 Milliarden dazu. Verteilt auf rund 40.000 Schulen sind das, oder theoretisch jedenfalls, ungefähr 120.000 Euro pro Schule. In der Pandemie ging es darum, vor allem Leih-Laptops für bedürftige Schüler zu kaufen, auch, wie sagt man, Dienstgeräte für Lehrkräfte, um diesen Fernunterricht zu ermöglichen. Bei diesem Digitalpakt selbst geht es um die Infrastruktur in den Schulen, also schuleigenes WLAN, Smartboards statt Kreidetafeln, Tablets für interaktiven Unterricht. Wie weit ist das gediehen nach eurem Eindruck?
Also inzwischen fließt das Geld schneller als am Anfang. Da war auch der Punkt, da musste jede Schule in Berlin zumindest ein sogenanntes Medienkonzept erstellen. Das musste dann sowohl, wenn ich es richtig weiß, vom jeweiligen Bezirk als auch von der Senatsverwaltung für Bildung abgesegnet werden. Und erst nach diesem langen Prozess floss dann das erste Geld, was gedauert hat.
Das waren den unterschiedlichen Bundesländern natürlich wieder jeweils anders. Einige Bundesländer, die sind da sehr viel pragmatischer vorgegangen. Hamburg zum Beispiel, da floss relativ zügig bis Ende des letzten Jahres fast 53,8% ab. Das ist ganz viel. Ja. Dagegen gab es andere Bundesländer wie das Saarland zum Beispiel, da war fast gar nichts abgeflossen. Also da gibt es große Unterschiede, und da wäre natürlich es gut gewesen, wenn da eine Hand bundesweit mitgeholfen hätte, dass die Chancengleichheit, weil es geht ja im Endeffekt um Bildungschancen der Kinder, die nicht gleich sind im Saarland, in Hamburg. Jetzt um die
diese
beiden
unterschiedlichen Tempi sind die doch im Grunde genommen nicht anders zu erklären als durch die jeweils verschieden arbeitende Verwaltungsbürokratie.
Genau, Bürokratie, eindeutig.
Mhm.
Ein Problem überhaupt in Deutschland, ne? Nicht nur in der, in der Bildungspolitik.
Und auch ein Problem des Föderalismus. Allein die Gelder vom Bund, das klingt immer so großartig. Der Bund gibt 5 Milliarden, aber was das dann konkret bedeutet, zum Beispiel, dass die Länder ja oft genug auch selber sich beteiligen müssen mit eigenem Geld, um die Bundesgelder bekommen zu können, was dann wieder endlose Verfahren nach sich zieht. Pardon, Claudia.
Ja, ich wollte zum Digitalpakt noch was sagen, was mir aufgefallen war, dass da auch wieder jeder was Eigenes erfunden hat. So, ja. Also von digitalen Lernprogrammen über Schulclouds, über ich weiß nicht, was es da alles so gibt. Da gibt es pro Land verschiedene Varianten. Da gibt es einige Schulen, die haben sich was Eigenes geschaffen, weil sie super fitte Lehrerinnen und Lehrer haben in dem Bereich. Also da wurde wieder einmal das Rad von jedem Einzelnen neu erfunden.
Ja. Und ich möchte das vielleicht nochmal mit einem Praxisbeispiel illustrieren, nämlich aus dieser schönen Mail von Angie Meyer zitieren. Also schön in dem Sinne, dass sie sich wirklich sehr viel Mühe und Zeit genommen hat, um das uns zu schildern. Was sie beschreibt, ist weniger schön. Zitat: Wir benutzen beispielsweise Arbeitshefte im Fach Deutsch, in die SchülerInnen aber nicht hineinschreiben dürfen, damit sie sie nachfolgenden Jahrgängen vermachen können. Hätten sie alle iPads, könnten sie digital daran arbeiten, was ja nun mal der Zweck eines Arbeitsheftes ist. Die Mehrarbeit der Lehrkräfte besteht momentan darin, alles doppelt vorzubereiten, digital und analog, denn das System ist nicht ausgereift. Um iPads mit den SchülerInnen zu benutzen, muss man sich bei uns in eine Anmeldeliste eintragen, den schweren Koffer mit den Geräten ohne Aufzug in den Klassenraum tragen, alles für eine Schulstunde. Das ist keine Digitalisierung.
Hat sie es auf den Punkt gebracht.
Ja, deswegen habe ich mir vorgenommen, das extra nochmal vorzulesen, weil ich meine, es zieht einem die Schuhe aus. Und man kann sich auch vorstellen, was das Tag für die Lehrkräfte für eine Mühe kostet, ist ja fast ein Euphemismus. Also was für eine Überwindung das auch braucht, da immer jeden Tag frohgemut loszulegen.
Und ein großes Problem bei diesem Digitalpakt ist, das weiß ich von Berlin, ist dann eben auch dieser ganze Support, diese ganze Unterstützung, die ja auch die Schule braucht in dem Bereich, ja. Also im Grunde braucht ja jede Schule so etwas wie einen digitalen Hausmeister, ja. Der oder die in dem Falle bei Problemen schnell vor Ort ist und die lösen kann. Das haben wir in Berlin gar nicht oder wir haben es nur bedingt. Da haben große Schulen, die können vielleicht 5, 6, 7, 8 Stunden in der Woche wohlgemerkt auf so eine Unterstützung zurückgreifen, die dann in dem Moment, wo gerade wieder alles zusammengebrochen ist, natürlich nicht vor Ort ist oder noch nicht einmal Zeit hat, weil sie gerade mit der anderen Schule befasst ist.
Allein also, WLAN in die Schulen zu bekommen, ist ja oft genug schwer, weil es gar keine Firmen gibt, die das machen können. Also es fehlt einfach an Möglichkeiten.
Und das ist auch von Bundesland zu Bundesland wiederum unterschiedlich. Wie ist da der Breitbandausbau? Das ist natürlich auch wieder so eine Geschichte. Und was der Effekt des Digitalpakts bis jetzt war, dass am allermeisten in einer einzigen Schulform angekommen ist, nämlich im Gymnasium. Mhm. Und warum? Weil im Gymnasium sehr oft Lehrer arbeiten, die sehr engagiert sind oder Schulleitungen, die sehr engagiert sind, die eigeninitiativ versuchen, die Mittel so schnell wie möglich an ihre Schule zu kriegen. IT-affine Lehrkräfte, also insofern.
Und die Eltern auch, ne?
Genau, und die Eltern da hinterher sind und möglicherweise auch nochmal Support liefern können. Also da, glaube ich, ist die soziale Kluft durch den Digitalpakt nicht kleiner, sondern größer geworden. Und das ist das in einer Zeit, wo eigentlich es andersrum sein müsste.
Ich habe ja auf meinem Stichwortzettel noch ein letztes Stichwort, aber das lasse ich jetzt einfach weg. Dann fangen wir alle an zu weinen, glaube ich, weil das war jetzt alles schon so traurig, was wir besprochen haben. Jetzt steht hier noch marode Turnhallen, kaputte Schultoiletten, Fenster in Klassenräumen, die sich nicht öffnen lassen. Also sprich, die Baumängel von einem Investitionsstau von 46 Milliarden Euro ist die Rede. Also Geld, das verbaut werden müsste, um die Gebäude wieder instand zu setzen. Ich lasse es mal. Oder wollt ihr dazu noch was sagen?
Ich habe immer eine typische Schule hier in Berlin, die gilt als sogenannter Großschadensfall. Ist auch ein schöner Begriff. Und,
stimmt, gibt es schon ein bürokratisches Kürzel, ein GSF. Habt ihr auch? Wie viele GSFs habt ihr bei euch? Klingt dann gleich hübscher.
So, und die sagen, bei denen ist die komplette Elektrik marode. So. Denen hilft auch keine Millionen aus einem Digitalpakt, weil in denen ist es verboten, ein zusätzliches elektrisches Gerät anzuschließen.
Ein einziges. Weil dann das ganze Netz zusammenbricht oder brechen könnte.
Zu brechen, ja.
Das ist zum Weinen,
oder? Das ist ein Gruselkabinett, was wir hier heute aufgemacht haben mit diesem Gespräch. Das ist so schön mit Schule und Kultur, Schulpolitik, das klingt so hübsch, aber... Thekla, pardon.
Ja, ich finde, es ist im Endeffekt ist es zum Weinen. Und wer es ausbadet, natürlich mit Versatz in vielen Jahren, das sind die heutigen Schüler. Aber wer es aktuell ausbadet, das sind die Lehrerinnen und Lehrer. Mhm. Die haben nämlich so viele Aufgaben. Sie müssen sich zum einen jetzt am Ende, oder es heißt am Ende von Corona, Corona ist ja noch gar nicht zu Ende, aber nach 2 Jahren Corona-Pandemie müssen sie sich um all das kümmern, was an Lernrückständen da ist, dann die sozialen, psychosozialen Probleme, die es gibt, dann müssen sie gleichzeitig digitale Tools sich selber aneignen, digitale Konzepte, pädagogische Konzepte entwickeln. Sie müssen neue Themenfelder, ja, psychische Gesundheit wird jetzt diskutiert als neues mögliches Schulfach. All das müssen sie sich drauf schaffen und müssen sich dann noch um die Schüler kümmern, um das persönliche Anliegen, das sie haben, weshalb sie überhaupt Lehrer geworden sind. Ja. Und ich glaube, das ist ganz, ganz dramatisch, die Situation. Die kann man gar nicht arg genug schildern. Und ich glaube, die brauchen eine derartig große Unterstützung, weil sie Wesentliches leisten für unsere Gesellschaft.
Ja, na klar. Und das weiß auch eigentlich jeder. Was müsste denn, sagen wir mal, also wir haben jetzt alles aufgelistet. Ich versuche jetzt irgendwie ein Schlusswort oder einen zentralen Gedanken noch zu finden, was dabei am Ende bei unserem Gespräch ja jetzt herausgekommen ist. Gibt es also dass ganz viel getan werden muss, dass es liegt auf der Hand, gibt es irgendetwas, was als erstes getan werden müsste, vielleicht den Lehrern noch am ehesten unter die Arme zu greifen, wodurch auch immer, oder was?
Naja, es gibt ja einen Punkt, der ist ja schon gestartet worden hier in Berlin, dass man die Lehrkräfte von anderen Aufgaben entlastet, ganz wichtig. Also sowas wie Verwaltungsleitungen in den Schulen zu etablieren, viel stärker diese gesamten Bereiche rauszunehmen, damit nicht die Lehrerinnen und Lehrer das auch noch alles übernehmen müssen.
Also entbürokratisieren eigentlich. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und sich stärker zusammenzusetzen. Also mein Eindruck ist, es werden immer neue Arbeitsgruppen, Expertengruppen eingesetzt. Ich glaube, das Gegenteil muss der Fall sein. Man muss sich, glaube ich, mehr zusammensetzen und sagen, es brennt. Und wie löschen wir jetzt?
Und da wäre die KMK, die Kultusministerkonferenz, eigentlich an förderster Stelle gefordert.
So ist es.
Dann nehmen wir das jetzt als Schlusssatz. Eine rechte Tour de Force durch dieses Problemthema Schule. Auf Meinung, Anregung, Ergänzungen dazu freuen wir uns. Politikpodcast@deutschlandfunk.de oder deutschlandradio.de geht auch. Wir, das sind Claudia van Laak aus unserem Landesstudio Berlin, Thekla Jahn aus der Redaktion der DLF-Sendung Campus und Karriere. Ein besonderer Dank geht noch an Angie Meyer, die mit ihrer Mail nicht nur uns in Bewegung gesetzt hat, sondern ja auch viel Input hier indirekt und auch ganz direkt gegeben hat. Ich bin Jürgen König im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks, zuständig für Kultur- und Bildungspolitik. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.